Alles aussteigen, rufe ich, als die Bimmelbahn hält. Wir sind in Thüringen und dort besuchen wir den Betrieb von Jakob und Mechthild. Außerdem treffen wir den Schäfer Kai, der heute mit seiner Herde hier ist. Oh, klasse! Wimmelbiene, die ihre Superkräfte-Gummistiefel schon angezogen hat, klatscht in die Hände. Schafe sind so süß! Charlie schaut ein wenig skeptisch und meint, Hauptsache, hier gibt es irgendwo Leberwurstbrote. Die Landwirtschaft in Thüringen ist sehr vielfältig und hier wird fast alles angebaut. Die Schwarzerde im Thüringer Becken gehört zu den fruchtbarsten Böden Europas. Hier werden überwiegend Weizen, Zuckerrüben sowie Obst und Gemüse angebaut. Auf etwas kargeren Böden erfolgt der Anbau von Roggen, Braugerste, Kartoffeln oder Futtergetreide. Die landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt insgesamt etwa 781.000 Hektar. Davon entfallen etwa 610.000 Hektar auf den Ackerbau und 164.000 Hektar sind Grünland. Für Dauerkulturen werden ca. 7.800 Hektar genutzt. Jakob kommt auf uns zu und ruft, Hallo, ihr kommt gerade rechtzeitig. Wir ernten heute Braugerste. Wollt ihr zuschauen? Das lassen wir uns nicht zweimal sagen und folgen Jakob zum Gerstenfeld. Das ist also das Getreide, aus dem Bier gebraut wird. Was ist an Braugerste so besonders, frage ich. Ich dachte immer, Gerste ist Gerste. Oh nein, antwortet Jakob. Im Gegensatz zur Futtergerste wird die Braugerste nicht im Herbst, sondern erst im Frühjahr gesät. Während Futtergerste möglichst viel Protein, also Eiweiß haben soll, damit der Futterwert gewährleistet ist, darf Braugerste auf keinen Fall zu viel davon haben. Sein Anteil sollte zwischen 9,5 und 11,5% liegen. Ist er höher, leidet die Stabilität des Bieres. Ist er zu niedrig, entsteht zu wenig Schaum, erklärt Jakob. Also braucht Braugerste gar nicht so gute Böden? Jakob nickt. Stickstoffreiche Böden kommen für Braugerste nicht in Frage. Es ist eine Herausforderung, genau so viel Dünger einzusetzen wie nötig, damit der Ernteertrag stimmt und gleichzeitig so wenig wie möglich, damit der Eiweißgehalt passt. Das hört sich nach Spagat an, meine ich. Im Spätherbst wird der Boden gepflügt, um über den Winter eine Frostgare zu erreichen. So nennt man das, wenn Wasser im Boden gefriert und größere Klumpen aufplatzen. Das lockert den Boden. Die Aussaat der Braugerste beginnt, je nach Witterungsbedingungen und Bodenbeschaffenheit, ab Mitte Februar und kann bis Mitte April erfolgen. Gleich bei der Aussaat wird gedüngt. Nachdem das Getreide aufgelaufen ist, erfolgt die Herbizidbehandlung, damit keine Unkräuter die Pflanze verdrängen. Was Auflaufen bedeutet, weißt du ja schon, oder? Ich grinse wissend. Ja, klar. So nennt man es, wenn die jungen Pflanzen aus dem Boden wachsen. Bevor sich die Ähre bildet, wird die Gerste noch mit einem Fungizid gegen Pilzerkrankungen behandelt. Besonders gefährlich für Getreide sind Mykotoxine. Das sind sekundäre Stoffwechselprodukte aus Schimmelpilzen, die giftig sein können, erzählt Jakob. Von Mitte Juli bis Mitte August wird geerntet. Jedoch gibt es genau vorgeschriebene Aufnahmebedingungen für Braugerste. Wir dürfen ausschließlich zertifiziertes Saatgut benutzen. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist streng reglementiert und gefordert wird am Ende absolute Reinheit der Ernte. So darf die Lieferung keiner anderen Getreidesorten, Leguminosen, Sonnenblumenkerne oder andere Ölfrüchte enthalten. Sie muss absolut sauber sein, erklärt Jakob. Das bedeutet, dass auch keine Rückstände im Mähdrescher sein dürfen, überlege ich. Genau, der muss vorher unbedingt bis in den letzten Winkel gereinigt werden. Nach der Ernte lagern wir die Gerste zuerst ein und liefern sie je nach Abrufmenge an die Melzerei. Dort wird dann das Malz aus der Gerste gewonnen. Dafür wird sie auf den Boden aufgeschüttet, mit Wasser befeuchtet und bei etwa 25 Grad Keimtemperatur zum Keimen gebracht. Sobald der Keim aus den Körnern auswächst, wird das Getreide getrocknet. Während dieses Vorgangs entscheiden Dauer und Temperatur darüber, wie dunkel das Malz und letztendlich auch das Bier wird. Für Pilz braucht man helles Malz, das bei ca. 80 Grad dart. Dunkles Malz oder Karamellmalz dart bei bis zu 220 Grad. Nach dem Darren wird der Keim abgebrochen, da der zu viel Protein enthält. Die entkeimten Körner werden dann zu Malz gemahlen. Er sorgt für die Gärung der Hefe und das Aroma des Bieres, erklärt Jakob. Bei uns wird in erster Linie Gerstenmalz zum Bierbrauen verwendet. Für Spezialbiere setzt man jedoch auch Malz aus Weizen, Roggen, Dinkel oder Emmer ein. Die Vielfalt an Biersorten hier in Deutschland ist bekanntlich sehr groß. Durch den Einsatz der heimisch erzeugten Braugerste ist unser Bier ein nachhaltiges, regionales und absolut natürliches Lebensmittel. Gerstenmalz ist aber auch in vielen Süßigkeiten und Gebäcksorten enthalten. Es gibt den Malzkaffee und natürlich das Malzbier. Gut gekühlt ist es eine gesunde, alkoholfreie Erfrischung. Kommt mal mit, sagt Jakob. Ich möchte euch etwas zeigen. Er steigt auf den Trecker und drückt am Computer einige Knöpfe. Plötzlich sinkt der Trecker ein klein wenig ab. Ich weiß bereits, dass viele Trecker über eine Reifendruckregelanlage verfügen. Sowas haben wir auch an Güllewagen oder Überladewagen, die beladen natürlich sehr schwer sind. Technik führt zu immer schonenderer Arbeitsweise. Was wächst denn da, frage ich Jakob. Sind das Erbsen? Ganz richtig, sagt Jakob. Auf dieser Fläche wachsen Erbsen und Bohnen zusammen. Man nennt das Leguminosen. Der Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Schmetterlingsblütler. Hierzu zählen Erbsen, Bohnen, Soja, Lupinen, Luzerne und alle Kleesorten. Aber diese hier sind nicht für den menschlichen Verzehr, oder? Frage ich etwas erstaunt, denn vor allem die Bohnen sehen dick und vor allem dunkel aus. Jakob bestätigt mich. Nein, diese hier bauen wir als Futter für die Tiere an. Sie liefern wertvolles Eiweiß als Futterergänzer. Eine gute Alternative zu Soja. Aber Soja könntet ihr doch einfach zukaufen, überlege ich. Das stimmt, erklärt Jakob. Aber so sind wir wesentlich klimafreundlicher. Alle Leguminosen haben zudem eine besondere Eigenschaft. An den Wurzeln der Pflanzen befinden sich sogenannte Knöllchenbakterien. Diese winzig kleinen hellen Kügelchen sorgen dafür, dass die Pflanzen Stickstoff aus der Luft ziehen und den Boden zu pflanzenverfügbarem Stickstoff umwandeln. So können sich Leguminosen mit Stickstoff selbst versorgen und benötigen keine zusätzliche Düngung. Im Frühjahr werden die Erbsen und Bohnen nach der Vorbereitung des Bodens durch Pflügen mit der Drillmaschine ausgebracht. Wenn die Pflanze aufläuft, muss sie gegen Unkraut geschützt werden. Deshalb wird in dieser Wachstumsphase ein Herbizid eingesetzt. Im weiteren Wachstum müssen die Pflanzen gegen Käfer und Läuse und vor allem Pilzerkrankungen geschützt werden. Diese zerstören ansonsten die Blätter und die Pflanze würde absterben. Hier setzen wir dringend erforderliches Insektizid und Fungizid ein. Sag mal, Jakob, überlege ich, warum hast du den Erbsen und Bohnen zusammen auf einem Feld? Hast du nicht genügend Platz? Jakob lacht. Nein, die Erbsenpflanze ist, was Starkregen oder Wind angeht, sehr anfällig. Sie könnte sich allein nicht halten und würde sich hinlegen. Die Bohne dagegen ist stärker. Sie zieht die Erbse mit hoch und gibt ihr Standfestigkeit. Beide werden im Spätsommer mit dem Mähdrescher gedroschen und auch zusammen zu Futter verarbeitet. Ist also eine optimale Kombination. Darauf muss man erstmal kommen. Ganz schön clever, sage ich. Leguminosen haben noch eine weitere großartige Eigenschaft. Durch ihr Wurzelwerk lockern sie den Boden auf natürliche Weise auf, sagt Jakob. Ah, zu dem Thema habe ich neulich einen Beitrag im Fernsehen gesehen, überlege ich. Ich erfuhr dort, dass Feldhamster sehr gut für den Boden sind. Habt ihr die ja auch? Jakob nickt. Ja, tatsächlich. Feldhamster graben Gänge in die Böden und durchlüften sie so. Wirklich nützliche Tiere. Leider fressen sie nicht nur die Samen der Kräuter, die hier wachsen, sondern auch das Saatgut, das wir ausbringen. Und das ist selbstverständlich ärgerlich. So hat alles zwei Seiten. Der Feldhamster steht mittlerweile unter Naturschutz, da es nicht mehr so viele von ihnen gibt. Das liegt unter anderem daran, dass die Bejagung von Greifvögeln verboten wurde. Aber sie tragen auch zur Verbreitung von Pflanzen bei, denn sie vergessen manchmal, wo sie ihre Wintervorräte versteckt haben. Und so wachsen an diesen Stellen im Folgejahr neue Kräuter. Du bist vielfältig aufgestellt, bemerke ich. Du baust auch Raps an, oder? Ja, antwortet Jakob. Da hinten siehst du ihn. Bis zur Ernte dauert es aber noch ein bisschen. Raps braucht sehr lange. Von der Aussaat im August bis zur Ernte im nächsten Juli vergeht fast ein ganzes Jahr. Deutlich länger als andere Getreidesorten brauchen, überlege ich. Raps ist kein Getreide, sondern eine Ölfrucht und die kleinen Rapskörner wachsen in Schoten. Aus Raps gewinnen wir das Rapsöl, das neben Sonnenblumenöl eines der am meisten verwendeten Ölsorten überhaupt ist. Er dient auch der Herstellung von Biodiesel. Der Anbau hier in Deutschland ist allerdings stark rückläufig, weil das bisher übliche Mittel für die Beizung, also die Vorbehandlung des Saatgutes, nun verboten wurde. Vor der Aussaat von Raps wird der Boden mit Nährstoffen versorgt und von Unkraut befreit. Beim Auflaufen der Pflanze muss eine Behandlung mit einem Insektizid erfolgen. Durch das Verbot der Saatgutbeizung, die einen Wirkstoff gegen Erdschädlinge enthielt, muss die Behandlung nun 2-3 Mal wiederholt werden. Über den Winter ruhen die Pflanzen dann und sammeln Kraft für das Wachstum im kommenden Frühjahr, erklärt Jakob weiter. Im Frühjahr, etwa 14 Tage vor der Blüte, muss dann erneut ein Insektizid ausgebracht werden. Denn dann ist der Rapsglanzkäfer, ein gefährlicher Schädling, unterwegs. Zudem wird ein Halmverdicker eingesetzt. So ist die Pflanze besser gegen Starkregen und Wind gewappnet. In dieser Phase erhält der Raps zudem einen Flüssigdünger mit Mikronährstoffen. Raps ist wirklich eine anspruchsvolle und arbeitsintensive Pflanze, sage ich. Ja, das stimmt. Aber wenn im Frühsommer die Rapsblüte einsetzt und es hier nur so summt und brummt, dann freuen wir uns. Dann sind die Bienen im Großeinsatz. Sie befruchten den Raps. Ende Juli, Anfang August wird der Raps dann gedroschen, erklärt Jakob weiter. Der Mähdrescher hat für diese Arbeit einen extra Tisch, so nennt man die Aufnahme vorne an der Maschine. Wenn der Raps reif ist, reicht manchmal schon ein Windstoß und die Schoten lösen sich von der Pflanze. Umso wichtiger ist es, den optimalen Zeitpunkt für die Ernte zu ermitteln. Starkregen oder Sturm könnten die gesamte Ernte vernichten. In dieser Phase sind wir etwas angespannt. Wenn ich beim nächsten Braten Rapsöl in die Pfanne gebe, werde ich mich an die lange Reifezeit, die intensive Pflege und die Ernte von Raps erinnern. Wofür sind denn all die Blühstreifen hier, frage ich. Blüh- oder Ackerrandstreifen werden an den Rändern von Äckern angelegt, die an Ufern oder Gräben liegen. Wir dürfen dort auf einer Breite von mindestens 1 Meter keinen Dünger und keine Pflanzenschutzmittel einsetzen. Die ausgebrachten Blühsaaten bieten Insekten und kleinen Wildtieren Nahrung, Lebensraum und Schutz. Bienen und Schmetterlinge sind enorm wichtig für die Natur. Sie sorgen für die Bestäubung und somit die Vermehrung von Pflanzen und sind ihrerseits Nahrung für Vögel, erklärt Jakob. In den Städten finden Insekten und Bienen leider kaum noch Nahrung und Lebensraum. Viele Gärten werden mit Steinen planiert. Es gibt kaum Begrünung an Gebäuden und Plätzen und die Rasenflächen werden oft so kurz und akkurat gemäht, dass dort nichts mehr wächst. Die Aussaat dieser Blühstreifen ist freiwillig. Die Bearbeitung und das Saatgut werden uns nicht vergütet. Trotzdem pflanzen Landwirte vielerorts Streuobstwiesen oder Hecken an. Ein recht junges Projekt ist der Agroforst. Hierbei werden auf einer Fläche Beerensträucher, Laub- und Obstbäume sowie Feldfrüchte zusammen angebaut. Dadurch entsteht eine Artenvielfalt, die die Biodiversität fördert und den Boden widerstandsfähiger gegen Trockenheit und Starkregen macht. Es gibt noch andere Maßnahmen, die Landwirte Jahr für Jahr umsetzen, um die Natur zu unterstützen. Schau mal, Ralf, sagt Jakob. Da vorne ist unser Nachbar Kai mit seiner Schaf- und Ziegenherde. Das laute, mehrstimmige Bäh, gemischt mit dem typischen Gemecker der Ziegen, ist nicht zu überhören. Kai beweidet mit seinen Herden neben seinen eigenen auch viele Naturschutzflächen hier in der Gegend. Die Pflege dieser Flächen ist Auflage der Naturschutzbehörden. Und da diese nicht mit Maschinen gemacht werden kann, werden damit die Schäfer beauftragt, erzählt Jakob. Warum kann man denn keine Maschinen einsetzen? In Moorgebieten würden Maschinen stecken bleiben oder sogar versinken. Und auf Heideflächen zum Beispiel würden Maschinen mehr kaputt machen als pflegen. Die Schäfer bekommen von den jeweiligen Naturschutzbehörden die zu pflegenden Flächen zugewiesen oder verpachtet. Sie sind dann für den Erhalt und die Pflege einschließlich der Bäume und Sträucher verantwortlich. Über Deichschutz und Pflege mit Schafen haben wir bereits gehört, denke ich. Jetzt bin ich gespannt, was Schäfer im Landesinneren so machen. Hallo ihr beiden, ruft der Schäfer Kai, der gerade einige seiner Tiere aus dem Transporter auslädt. Ich staune. Das sind aber viele. Ja, insgesamt habe ich etwa 1000 Tiere, an die 700 Schafe und circa 300 Ziegen. Ich halte sie in kleineren Herden. Ach so, warum hast du Schafe und Ziegen in einer Herde und nicht getrennt voneinander? Verstehen die sich denn, möchte ich wissen. Ziegen und Schafe gelten zwar nicht als artverwandt, sie ähneln sich jedoch im Herdenverhalten. Ich habe unterschiedliche Naturschutzflächen und da ist es sinnvoll, beide Tierarten gemeinsam einzusetzen. Schafe fressen von unten und Ziegen von oben. Während die Schafe Gras und Kräuter fressen, mögen die Ziegen gerne Gehölze. Sie knabbern die Rinden von unerwünschten Trieben, beispielsweise Birken, und sorgen so dafür, dass diese sich nicht weiter ausbreiten können, erklärt Kai. Ziegen verhalten sich, wenn sie Lämmer haben, anders als Schafe. Während die Schaflämmer die ganze Zeit bei ihren Müttern bleiben, legen die Ziegen ihre Lämmer an einen sicheren Platz und kommen nur zum Säugen. Wir wissen, genauso machen es auch die Rehe. Sind die Tiere das ganze Jahr draußen, frage ich. Wenn es eben geht, ja. Ich gehe auf Wiesen, auf denen das Gras zu lang geworden ist, oder ziehe auf Ackerflächen, um die Zwischenfrucht, die die Landwirte angelegt haben, abzuweiden. Sogar stark beanspruchte Rasenflächen werden hin und wieder von Schafherden abgehütet, damit der Rasen schön dicht bleibt. Wenn es schneit und der Schnee lange liegen bleibt, ist eine Beweidung nicht möglich und ich muss die Tiere im Stall zufüttern. Im Normalfall sind sie dort nur, wenn sie krank sind oder im Winter ihre Lämmer kriegen. Was kriegen die Tiere denn im Winter zu fressen, erkundige ich mich. Sie bekommen Mais-Silo, das ich von einem Landwirt hier aus der Gegend kaufe, und Heu. Das mache ich allerdings selbst. Meine Tiere bekommen zudem noch Mineralfutter und einen Futterergänzer, der sie mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Die Schafe werden geimpft und mehrmals im Jahr entwurmt. Das mache ich bei jedem Schaf einzeln und von Hand. Es bekommt mit einer Art großen Spritze die Wurmkur direkt ins Maul. Von Hand? Frage ich entgeistert. Na klar, zweimal im Jahr führe ich außerdem noch eine Behandlung gegen Parasiten durch. Die können sich im Fell festsetzen. All das ist sehr kostentreibend. Hinzu kommt die Betriebshaftpflichtversicherung, die Berufsgenossenschaft, natürlich die Erntemaschinen, die Schafschuhe und andere Kleinigkeiten. Apropos Schafschuhe, machst du das auch selbst, frage ich. Nein, lacht Kai. Schafscherer sind ganz spezielle, geschulte Leute. Sie reisen durchs ganze Land, von Schäfer zu Schäfer und scheren dort. Schafe scheren ist körperliche Schwerstarbeit, richtig Hochleistungssport. Wusstet ihr, dass es Weltmeisterschaften im Schafescheren gibt? Unsere Scherer kommen aus Neuseeland zu uns. Und die Wolle verkaufst du dann? Naja, zum Wegwerfen ist sie zu schade. Aber wirklich Geld verdienen kann ich damit nicht. Reine Schafwolle will heute keiner mehr haben. Die Verarbeitung ist sehr aufwendig und infolgedessen auch teuer. Früher war ein Bekleidungsstück aus reiner Schafwolle wertvoll und langlebig. Schafwolle hat nämlich die Eigenschaft, gegen Kälte und Wärme zu schützen, genauso wie gegen Nässe. Wir bekommen heute nur noch 10 Cent für ein Kilo Schafwolle. Das ist wenig Geld für ein Naturprodukt. Schafwolle enthält ein ganz wertvolles Pflegeprodukt, erzählt Kai weiter, das Lanolin. Es wird in vielen Pflegeprodukten eingesetzt. Ja, das kenne ich, sage ich. Die Wolle der Schafe wurde vor langer Zeit angezüchtet. Die Menschen hatten erkannt, dass die Wolle der Schafe nützlich und wirtschaftlich ist. Wir scheren sie heute einmal im Jahr, damit sich die Wolle nicht verfilzt und sich keine Parasiten in ihr einnisten. Außerdem verbraucht das Wachstum der Wolle sehr viel Energie. Je mehr Wolle so ein Schaf entwickelt, desto magerer wird es darunter. Ich hätte nie gedacht, dass Schafe so interessante Tiere sind, staune ich. Ich habe hier in meiner Herde unterschiedliche Schafrassen, unter anderem auch das Coburger Fuchsschaf. Das sind die Rotbraunen da. Sie sind eine vom Aussterben bedrohte Rasse. Ich sorge dafür, dass der Bestand erhalten bleibt. Ich finde diese Tiere einfach großartig, sagt Kai. Wir vermarkten natürlich auch die Milch. Aus ihr werden verschiedene Käse hergestellt, die wir hier in unserem kleinen Lädchen direkt verkaufen. Schaf- und Ziegenmilchkäse Natur oder mit Kräutern ist eine regionale Delikatesse, die sich gut verkauft. Und es gibt die Schafmilchseife, die mit verschiedenen Kräutern oder Düften versetzt wird. Seife findet in den letzten Jahren zunehmenden Absatz. Auch das Fleisch der Tiere vermarkten wir selbst. Ach ja, zu Ostern gibt es doch immer... Ich komme nicht weiter, denn Kai hebt die Hand. Ich weiß, dass die Leute glauben, zu Ostern würden wir Schäfer die neugeborenen Lämmer schlachten. Das ist völliger Blödsinn. Ein neugeborenes Lamm wiegt gerade mal 4 bis 5 Kilo und das meiste sind Knochen. Die sogenannten Osterlämmer sind zwischen 6 und 12 Monate alt. Da die Schafe beinahe ganzjährig draußen bleiben und viele unterschiedliche Kräuter fressen, ist ihr Fleisch natürlich und schmackhaft. Besonders nachhaltig ist es dann, wenn es regional gekauft wird und nicht erst vom anderen Ende der Welt in unsere Supermarktregale kommen muss. Hast du auch Hunde, die auf deine Herde aufpassen, frage ich. Oh ja, die gehören dazu. Ich habe 3 Hütehunde und 3 Herdenschutzhunde, sagt Kai. Ist das nicht dasselbe? Nein, Hütehunde hüten die Herde, wie der Name schon sagt. Sie halten sie zusammen und wenn einzelne Tiere sich entfernen, treiben sie sie wieder zurück. Sie helfen mir auf den Wanderungen von einer Fläche zur nächsten und sind tagsüber meine wichtigsten Mitarbeiter. Herdenschutzhunde sind eine speziell gezüchtete Rasse, die die Herde nur gegen Eindringlinge schützen. Diese Hunde werden schon als Welpen in der Schafherde geboren und verlassen diese auch nicht. Während meine Hütehunde mir nicht von der Seite weichen und auch mit ins Haus kommen, suchen Herdenschutzhunde keinen Kontakt mit Menschen. Wenn die Hütehunde mit ihrer Arbeit fertig sind, sind die Herdenschutzhunde dran. Wenn ich die Herde von einer Fläche zur anderen führe, sind diese Hunde nicht dabei. Sie übernehmen andere wichtige Arbeiten. Herdenschutzhunde würden auch nie hinter einem Schaf oder einer Ziege herlaufen. Aber sobald sich jemand der Herde nähert, bellen die Hunde und greifen im Notfall auch an. Ich habe das Glück, nur auf Flächen außerhalb der Tourismusgebiete unterwegs zu sein. Denn Herdenschutzhunde unterscheiden nicht zwischen menschlichen oder tierischen Angreifern. Ihr Einsatz ist deshalb nicht uneingeschränkt möglich und teilweise sogar verboten. Bei meinen 1000 Tieren brauche ich mehrere Herdenschutzhunde. Eine allein würde nicht ausreichen. Aber man muss auch wissen, dass Anschaffung und Unterhalt dieser Tiere kostspielig sind. Und ihre Ausbildung ist zeit- und arbeitsintensiv. Musst du diese Zäune eigentlich immer wieder auf- und abbauen, frage ich. Sicher, sagt Kai, das sind täglich einige Stunden Arbeit und bei Regen und Sturm nicht wirklich angenehm. Bist du ein Wanderschäfer, frage ich. Heute gibt es keine Wanderschäfer im eigentlichen Sinne mehr. Es gibt eben immer weniger Flächen. Ich bin mit meinen Herden auf Heide- und Moorflächen unterwegs. Auch beweide ich Flussdeiche und Uferböschungen. Viele Menschen wissen gar nicht mehr genau, was ein Schäfer macht. Wir pflegen unsere Kulturlandschaft. Ohne unsere Herden würden Naturschutzflächen verbuschen und verwildern. Es gäbe kein Wachstum, keine Blühpflanzen, keinen Lebensraum für Insekten und Wildtiere. Unsere Schafe sind Naturschützer und Saatenvermehrer. Tatsächlich befinden sich im Fell, im Kot und an den Klauen der Tiere über 10.000 unterschiedliche Samen in einer Vegetationsperiode, die so weitergetragen werden. Die Tiere sorgen dadurch für die Verbreitung oft seltener Kräuter und Pflanzen. Ohne Schäfer würde unsere Landschaft ja verkommen, überlege ich. So ist es. Leider haben wir aber auch mit vielen Problemen zu kämpfen. Im Jahr 2010 gab es einen Protestzug der Schäfer aus ganz Europa. Sie protestierten gegen Kürzungen, Auflagen und die massiv überbordende Bürokratie der EU. Sie drückten ihre Zukunftsängste aus und informierten über ihre Arbeit. Der europäische Hirtenzug zog damals von Berlin über Brüssel nach Trier. Je länger der Zug dauerte, desto mehr Aufmerksamkeit erregte er in der Bevölkerung und die Leute kamen und begannen sich zu interessieren. Nach und nach berichteten auch die Medien und es erschienen Politiker, um ihre Unterstützung zu bekunden. Unbeirrt zogen die Hirten mit ihren Herden bei Wind und Wetter in Richtung Brüssel, wo sich dann alle Teilnehmer des Hirtenumzuges zu einer großen Kundgebung mit Politik und Bevölkerung trafen. Fast 5 Monate dauerte der Zug. Alle Hirtenzugführer haben sich auf dem Hirtenstab verewigt. Eine schöne Aktion, aber trotzdem sinkt die Zahl der Berufsschäfer unaufhaltsam. Damals gab es 2000 Berufsschäfer in Deutschland. Heute sind es nur noch 900. Kais Erzählungen machen mich nachdenklich. Es ist schon wieder spät geworden. Max, Biene, Charlie, rufe ich. Wir müssen los. Wo geht's denn jetzt hin, Onkel Ralf? Fragt Max, als er seine Superkräfte-Gummistiefel auszieht. Jetzt geht es nach Bayern. Ich bin schon sehr gespannt, was wir da erleben werden. Alle einsteigen!